von ganzem Herzen. Wir freuen uns wirklich hier zu sein und wir kommen jedes Jahr gerne hierher. Thomas hat vorhin so gesagt, alle Jahre wieder. Und da habe ich vollendet, kommt der Gerhard. Ja, es ist schön, dass ihr so verbunden seid mit Open Doors, mit den verfolgten Geschwistern. Und ich muss sagen, man merkt einfach, ihr habt offene Herzen und das tut wirklich gut. Es macht es einem leicht zu predigen. Auch dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das ist ja von der Outbreak Band. Und also es geht wirklich, mir geht es jedes Mal nahe. Ich muss jedes Mal heulen, wenn ich das Lied singe oder höre. Und das, der Hintergrund ist, dass die Outbreak Band sehr mit den verfolgten Geschwistern verbunden sind. Also ich glaube, jeder von der Outbreak Band war schon mal in einem Land, wo Christen verfolgt werden. Wir haben Videos, wo sie zu sehen sind. Und dieses Lied ist wirklich entstanden, so, ich denke mal, als sie die ganze Not gesehen haben, mit denen unsere Geschwister auch teilweise konfrontiert sind. Und wenn man das, es gibt auch ein Video dazu, wenn man dann sind da so Bilder eingeblendet von Geschwistern in der Verfolgung. Und also ich merke, das geht einem so richtig nahe. Also wer es noch nicht gesehen hat, das Video, schaut es euch gerne mal an. Und dann hat man auch so Bilder dazu, ist wirklich sehr ergreifend. Wir kommen auch immer sehr gerne hierher, weil ihr einen guten Lobpreis habt. Das genießen wir immer auch sehr. Das ist so ähnlich, wie wir es früher in unserer Gemeinde hatten und da gehen auch immer unsere Herzen auf. Genau, und was wir auch genießen, ist die kurze Anfahrtszeit. Wir sind ja in 25 Minuten da. Das ist echt schon fast rekordverdächtig. Wir fahren manchmal zweieinhalb Stunden. Genau, das genießen wir auch immer sehr. Ja, das Thema für heute Morgen, das lautet, ich habe für dich gebetet. Und als Jesus mit seinen Jüngern nach dem Passamahl noch so um den Tisch lag, an dem sie das Passamahl gefeiert hatten, da hat sich Jesus dem Petrus zugewandt und hat Folgendes zu ihm gesagt. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Versetzen wir uns mal in die Situation von Petrus. Ich denke, er kam sich vor wie im falschen Film. Wie konnte Jesus so etwas sagen? Er hatte doch für Jesus wirklich alles verlassen, alles hinter sich gelassen. Er liebte seinen Meister und ja, er war bereit, mit ihm ins Gefängnis oder sogar in den Tod zu gehen. Und ich denke, besonders peinlich war es auch noch, dass Jesus das vor allen anderen Jüngern gesagt hat. Als er war so bloßgestellt, er würde Jesus verleugnen. Nein, auf keinen Fall. Und wir kennen ja die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Petrus wusste es noch nicht damals und er war überzeugt, ich werde Jesus nicht verleugnen. Aber er hat es getan und als er es realisiert hat, was er getan hat, ist für ihn wirklich eine Welt zusammengebrochen und es heißt, er hat bitterlich geweint. Aber interessant ist, er hat nicht alles hingeworfen, er hat nicht Selbstmord begangen, wie zum Beispiel der Judas, sondern er durfte wirklich umkehren und Jesus hat ihn dann, so lesen wir ja in Johannes 21, wieder in den Dienst gestellt, hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und Petrus hat gesagt, ja, und dann hat er gesagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, also sei weiterhin ein guter Hirte für die Gemeinde. Und für uns ist das irgendwie klar, ja, Jesus verleugnet, Jesus kehrt um und wir kennen ihn ja alle in der Apostelgeschichte und so weiter, was Gott Großes durch ihn gewirkt hat. Aber scheinbar war das nicht selbstverständlich. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und ich finde das einen wunderbaren Gedanken, dass Jesus für den Petrus gebetet hat. Und wir wissen auch aus Römer 8, Vers 34, dass Jesus auch für uns heute betet und für uns eintritt. Und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr schönen Gedanken. Also Jesus wusste, dass Petrus auf die Probe gestellt werden und versagen würde und er hat sozusagen Sturm gebetet, dass Petrus wieder auf die Beine kommt danach. Wir können uns fragen, warum lässt Gott denn eigentlich zu, dass, wie es da heißt, Satan uns schütteln darf, wie den Weizen im Sieb, dass er uns versuchen, dass er uns auf die Probe stellen darf? Und vielleicht gibt es verschiedene Antworten darauf, aber eine Antwort ist auf jeden Fall, die wir in der Bibel finden, weil wir Gott dadurch besser kennenlernen und stärker werden. So bekennt Hiob nach dieser schlimmen Leidenszeit, die er durchgemacht hat: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Petrus hat durch sein Verleugnen eine massive Demütigung erlebt. Er war ja eigentlich immer der, der vorne dran war, der das Sagen hatte, und plötzlich diese massive Demütigung. Sein Stolz wurde gebrochen. Er war plötzlich ganz auf die Gnade Gottes und seine Vergebung angewiesen, und das hat ihn verändert. Man könnte sagen, aus dem selbstbewussten, starken Petrus wurde ein ganz von Gott abhängiger, starker Petrus. Genau so erleben wir ihn nachher in der Apostelgeschichte. Aber wichtig ist, dass wir sehen, Petrus hätte an diesem Erlebnis auch zerbrechen können. Deshalb hat Jesus für ihn gebetet. Vor 2 Jahren kam ein neues Open-Doors-Buch heraus mit dem Titel Geißel für Gott. Und der Untertitel lautet: Eine wahre Geschichte von Verfolgung, Gefangenschaft und Überleben. Andrew Brunson, der mit seiner Frau Noreen zusammen 23 Jahre als Missionar in der Türkei tätig war, und zwar hat er wirklich dort viel und Großes bewirkt, er schildert darin die 735 Tage, die er in der Türkei im Gefängnis saß. Wir Referenten, wir bekommen jedes neue Buch, das Open Doors herausbringt, geschenkt als Belegexemplar mit der Auflage, dass wir es auch lesen sollten. Und ich weiß nicht, wie du es magst, aber wenn ich ein Buch bekomme, schaue ich immer, wie viele Seiten hat es. Je weniger, desto besser. Und dieses Buch hat 300 Seiten und es geht über 735 Tage im Gefängnis. Wer schnell ist im Kopfrechnen, hat festgestellt, dass eine Seite über circa 2,5 Tage im Gefängnis geht, wenn man es genau nimmt. Und als ich das so realisiert habe, habe ich gedacht, na, das Buch muss ja echt langweilig sein. Was erlebt man denn im Gefängnis, Leute? Oder zumindest langatmig. Und als ich dann aber angefangen habe, das Buch zu lesen, hat es mich fast umgehauen. Es hat sich gelesen wie der beste Roman. Und der Hintergrund dafür ist, dass der Andrew Brunson einfach sehr offen und ehrlich schildert, wie es ihm im Gefängnis gegangen war. Und wir müssen uns vorstellen, ein Missionar, den Gott wirklich mächtig gebraucht hat, Gemeinden zu gründen, ist auch an die Grenze zu Syrien gegangen, hat sich dort um Flüchtlinge gekümmert, hat viele zu Jesus geführt, und der sitzt plötzlich im Gefängnis. So wirklich aufs Abstellgleis gestellt, und das Schlimmste war, er wusste nicht, wann er wieder rauskommen würde. Es war nicht irgendwie Urteil und jetzt 3 Jahre Gefängnis oder sowas, sondern er hatte keine Ahnung, was mit ihm passieren würde. Und er war alles andere als ein Held, zu seiner großen Überraschung. Die meiste Zeit ging es ihm wirklich schlecht. Er war voller Verzweiflung und Ängste. Er hatte eine Zeit lang Selbstmordgedanken. Er kam überhaupt nicht mehr zur Ruhe, konnte nachts nicht mehr schlafen. Er hat wirklich um Medikamente gebeten, um ruhiger zu werden und nachts überhaupt schlafen zu können. Seine Frau Noreen, sie war am Anfang auch ein paar Wochen im Gefängnis, dann wurde sie freigelassen. Und sie hat eines gemacht, sie hat überall auf der Welt bekannt gemacht, dass ihr Mann im Gefängnis sitzt, und hat gesagt: Betet für meinen Mann und betet für die Türkei. Und man kann sagen, mit jeder Woche wurde die Schar der Beter für den Andrew Brunson und für die Türkei größer. Und das hat man, wenn man das Buch so liest, dann merkt man das auch, es ging ihm mit der Zeit besser. Und es war wirklich ein Wunder, dass er durchgehalten hat. Das nächste Wunder war, dass der Präsident Trump aus USA sich persönlich für ihn eingesetzt hat, und er kam von heute auf morgen dann aus dem Gefängnis frei. Und man kann wirklich sagen, die Gebete, die weltweiten Gebete für ihn haben ihn durchgetragen und haben dafür gesorgt, dass er befreit wurde. Und die beiden sind wirklich überzeugt, dass nicht nur diese Gebete für ihn wichtig waren, sondern auch für die Türkei. Und es ist interessant, wir haben in der Gemeinde, zu der wir jetzt gehören, in der Regio-Gemeinde Weil, haben wir 3 Ehepaare, die waren in der Türkei tätig. Ein deutsches Ehepaar, ein koreanisches Ehepaar und ein amerikanisches Ehepaar. Sie durften alle nicht mehr zurück in die Türkei, mussten draußen bleiben und jetzt sind sie dort in Dreiländereck und haben dort eine Gemeinde gegründet für quasi hauptsächlich arabisch-türkischsprachige Menschen. Ihr Vision ist einfach eine ganz internationale Gemeinde. Und das deutsche Ehepaar, die haben 4 Gemeinden gegründet in Izmir. Die waren auch über 20 Jahre in der Türkei. Und es war ja spannend, wie geht es mit diesen Gemeinden weiter, wenn quasi die Mitarbeiter von außen nicht mehr da sind. Und es ist erstaunlich, wie die Gemeinden dort wachsen. Es ist wirklich ein Wunder. Und das kann man auch auf diese ganzen Gebete zurückführen, die damals und wahrscheinlich bis heute auch für die Türkei gebetet werden. Ein anderes Beispiel, wie es Christen gehen kann, wenn sie massiv unter Druck geraten. Eine iranische Christin, sie sitzt seit Monaten im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Das ist das Gefängnis für die politischen Gefangenen. Und man weiß, dass dort die Insassen gefoltert werden. Und ihr wird immer wieder gesagt, verleugne Jesus und kehre zum Islam zurück und du bist frei. Und sie hält lange durch, aber eines Tages sagt sie zu Gott, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, aber wenn sie morgen wieder kommen und mich zum Verhör abholen, dann werde ich dich verleugnen und zum Islam zurückkehren. In dieser Nacht hat sie einen Traum und sie sieht in diesem Traum, wie viele Christen in einem Raum versammelt sind und beten. Und dann hört sie immer wieder an verschiedenen Stellen ihren Namen. Ganz speziell. Am nächsten Morgen wacht sie auf und dieser Traum ist noch präsent, als wäre wirklich das so geschehen. Und das macht ihr so Mut, dass sie ihren Glauben nicht verleugnet, sondern an Jesus festhält, obwohl sich die äußeren Umstände zunächst nicht ändern. Noch ein drittes Beispiel von einem Mann, dem es tatsächlich genauso gegangen ist wie Petrus. Er heißt Batir, er war einer der ersten Turkmenen, die so nach der Wende zum Glauben an Jesus kamen. Turkmenistan ist zu 90% muslimisch und er war so ein Typ, er war so begeistert von Jesus, richtiger Evangelist, er ist wirklich umeinander gezogen und hat von Jesus erzählt und viele haben sich durch ihn bekehrt. Aber auf der anderen Seite ist dann auch der Geheimdienst auf ihn aufmerksam geworden, die Regierung wollte nicht, dass sich das Christentum ausbreitet und so haben sie ihn verhaftet. Und diese Beamten hatten ein Ziel, dass dieser Mann niemals mehr von Jesus erzählt. Und sie haben ihn wirklich tagelang verhört, geschlagen, mit Elektroschocks gequält, schlimm zugerichtet. Und eines Tages ist er zusammengebrochen und hat seinen Glauben verleugnet. Er wurde dann ganz schnell entlassen und ein paar Monate später konnte er mit seiner Familie ins europäische Ausland fliehen und nun konnte er seinen Glauben frei leben. Aber er hatte keine Freude. Er hat immer diesen Vorwurf in sich gehabt, du hast versagt, du hast Jesus verleugnet, du warst nicht treu bis in den Tod. Und das ging eine ganze Weile und eines Tages, als er wieder so ganz tief unten war, ist Jesus ihm in seiner Gnade begegnet, hat ihm gezeigt, hey, ich bin auch für diese Schuld gestorben, auch für dein Versagen gestorben, nimm die Vergebung an und vergib dir selber. Hat er ganz deutlich Gottes Stimme gehört und hat es dann auch für sich angenommen. Und ist umgekehrt, hat wirklich wieder Freude bekommen und hat einfach zu Gott gesagt, ich will dir dienen, was kann ich tun? Und Gott hat ihm den Gedanken gegeben, für Turkmenistan, eben auf Turkmenisch, Fernsehsendungen zu produzieren, die dann ausgestrahlt werden und Christen in Turkmenistan stärken und eben auch evangelistische Programme, dass Menschen auch dort zum Glauben kommen können über die Fernsehprogramme. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Genau das hat Batir erlebt. Viele haben auch für ihn gebetet, dass er wieder umkehrt, dass er neuen Mut fasst. Und heute stärkt er seine Brüder und Schwestern in Turkmenistan. Im Januar wurde wieder der neue Weltverfolgungsindex herausgegeben, wie jedes Jahr. Ich habe gesehen, ihr habt auch vorne das Poster hängen. Dort werden ja die 50 Länder aufgeführt, in denen ein sehr hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Und Insgesamt gesehen waren jetzt beim Weltverfolgungsindex 2022 war die Verfolgung in 11 Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Wenn man die Länder mit extremer und sehr hoher Verfolgung zusammenzählt, kommt man auf 55. Und das war noch nie vorher der Fall. Denn 5 Länder mit sehr hoher Verfolgung haben auf dem Index keinen Platz mehr, der aus Platzgründen auf 50 beschränkt ist. Und das zeigt, dass die Verfolgung noch mal intensiver geworden ist. Und das ist ja jetzt schon seit Jahren der Fall. In diesen 76 Ländern mit hoher bis extremer Verfolgung leben insgesamt 360 Millionen Christen. Das ist fast 4-mal die Bevölkerung von Deutschland. Wer den Weltverfolgungsindex noch nicht so kennt, wir haben ein Heft auf dem Büchertisch, das kann man gratis mitnehmen und dieses Poster dann genauer anschauen. Und auf der Rückseite des Posters, da ist erklärt, wie die verschiedenen Zahlen zustande kommen, wann spricht man von extremer oder sehr hoher Verfolgung. Auch auf unserer Homepage www.weltverfolgungsindex.de kann man sich informieren, kann Videos anschauen und kann auch zu jedem dieser 50 Länder nachlesen, wie dort die Verfolgung ganz konkret aussieht. Verfolgung sieht ganz unterschiedlich aus und wir haben Bücher aus verschiedenen Ländern auf dem Büchertisch wie Nordkorea, China, Indien, Pakistan und auch ein paar Bücher, die Geschichten aus verschiedenen Ländern erzählen. Also da könnt ihr euch gerne mal umschauen und wir können euch auch beraten. Ich möchte aufs neueste Buch kurz eingehen, das heißt Aufbruch in die Freiheit. Das ist vor einem Jahr herausgekommen, vielleicht hat es der ein oder andere schon. Das Besondere an diesem Buch ist, dass 7 Lebensgeschichten von Frauen aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien erzählt werden. Und man bekommt so einen Einblick, wie es auch speziell Frauen in der islamischen Welt geht. Und ich möchte euch, also die Geschichten sind wirklich, sie zeugen von Gottes Kraft und von Gottes Gnade. Und ich möchte euch einfach zusammengefasst die erste Geschichte erzählen, weil die mich total begeistert hat. Es ist unglaublich, was Gott wirklich tun kann. Und sie handelt von einer Frau namens Nori in Jordanien. Sie ist jetzt heute, wo das Buch geschrieben wurde, 27 Jahre alt. Sie wurde in ihrem 4. Lebensjahr zum ersten Mal von ihrem Vater sexuell missbraucht. Dieser war ein angesehener muslimischer Geistlicher. Und seit diesem Zeitpunkt war sie dämonisch belastet, was sich darin äußerte, dass sie Stimmen hörte und in unregelmäßigen Abständen sogenannte Anfälle bekam. Aus ihr sprach dann eine Männerstimme, die die Eltern beleidigte und beschimpfte. Sie warf dann mit allen möglichen Gegenständen nach ihnen und sie war nicht zu bändigen, denn sie war stark wie ein Mann. Das ging eine kurze Zeit, danach war sie wieder normal. Und wie wir uns vorstellen können, hat die ganze Familie darunter gelitten und natürlich auch Nori selbst. Sie lernte später Krankenschwester und arbeitete auf einer Krebsstation. Und je länger sie dort arbeitete, hatte sie so den Eindruck, dass gerade ihre Patienten, die sie betreute, dass da mehr starben als bei den anderen. Und das hat sie natürlich sehr bedrückt und sie wusste, das muss mit diesen Dämonen zu tun haben. Weil sie immer sehr finster dreinsah, hat sie mal einen Arzt, der sie sehr mochte, angesprochen und gefragt, was ist eigentlich mit ihr los? Und da hat sie allen Mut zusammengenommen und hat ihm einfach ganz offen erzählt, ihre ganze Geschichte. Und zu ihrer großen Überraschung hat dieser muslimische Arzt ihr geraten, sie soll doch Hilfe bei einer Kirche suchen. Und dort in dieser Stadt, wo sie lebte, da gab es so ein christliches Viertel. Ich war letztes Jahr in Ägypten, da habe ich das auch kennengelernt. Es gibt wirklich so in diesen Ländern so christliche Viertel. Da ist eine Kirche neben der anderen und da wohnen die meisten Christen dann. Und in Jordanien ist es auch so. Und sie ist dorthin gegangen und hat bei 2 Kirchen vorgesprochen, aber die Priester haben sie abgewiesen, weil sie Angst hatten, dass sie dadurch Schwierigkeiten mit Islamisten bekommen könnten. Auf dem Heimweg, also als sie so von der einen Kirche weggelaufen ist, ist sie auf ein Pastorenehepaar einer Baptistengemeinde getroffen, die sie angesprochen hat und sie kamen ins Gespräch. Sie hat ihnen dann alles erzählt, sie haben sie mitgenommen, sie haben ihr das Evangelium erklärt, sie hat Jesus angenommen und wurde von ihren Dämonen befreit. Das war der glücklichste Tag in ihrem Leben. Als sie nach Hause gekommen ist, war interessanterweise ihr Vater verstorben. Aber sie war so glücklich über das neue Leben, das Jesus ihr geschenkt hatte. Sie las die Bibel in einem Monat durch, hat Bibelverse auswendig gelernt und hat keine einzige Bibelstunde in der Baptistengemeinde, die sie besuchen konnte, verpasst. Und bald hat sie schon ihrer Mutter, die ja gelitten hat unter dem Verlust ihres Mannes, von ihrem neuen Glauben erzählt. Die Antwort ihrer Mutter war, dass sie ihr die Faust ins Gesicht geschlagen hat und angefangen hat, sie zu beschimpfen. Und sie hat ihr gedroht, der Verwandtschaft zu erzählen, dass sie Christin geworden ist, was ihren Tod bedeuten konnte. In Jordanien werden nebenbei bemerkt, die meisten Ehrenmorde begangen, das heißt, dass Angehörige getötet werden, weil sie entweder den Glauben gewechselt haben oder sonst etwas getan haben, was gegen den islamischen Glauben ist. Jeden Tag, wenn Nori von der Arbeit nach Hause kam, wurde sie von ihrer Mutter beschimpft und beleidigt. Einmal hat sie ihr das Essen ins Gesicht geworfen. Sie hat aufgehört, für sie zu kochen, was sie sonst immer getan hatte. Und jedes Mal vergab Nori ihrer Mutter und betete für sie und sagte ihr immer wieder, Mutter, ich liebe dich trotzdem. Jesus hat immer wieder ihr Herz mit Liebe gefüllt für ihre Mutter. Und Nori, sie hat gebrannt, sie wollte von Jesus erzählen und hat Gott gefragt, wie kann ich das tun, ohne total in Probleme zu geraten. Und Gott hat ihr den Gedanken gegeben, eine Facebook-Seite, eine Facebook-Gruppe zu eröffnen. Sie hat sich dort Huda genannt. Und sie hat angefangen, ganz klein, nach 3 Monaten hatte sie über 1000 Freunde. Und aus der ganzen arabischen Welt. Und es gab natürlich Leute, die haben sie angefeindet, aber viele waren so offen, haben ihr Fragen gestellt und sie hatte auch das Privileg, ein paar von ihnen zu Jesus führen zu können. Das Verhalten ihrer Mutter, das blieb feindselig und sie staunte nicht schlecht, als eines Abends ihre Mutter Nasrin sich auf Facebook bei ihr meldete. Und ihre erste Frage lautete, Huda, verändert Jesus die Menschen immer und füllt ihr Herz mit Liebe? Am liebsten wäre Nori sofort rübergerannt zu ihr ins Zimmer und hätte mit ihr gesprochen, aber sie wusste genau, dafür war die Zeit noch nicht reif. Der Kontakt ging über Wochen und dann vertraute auch Nasrin ihr Leben Jesus an. Und Noris Laptop war nass von Tränen, das kann man sich vorstellen. Und tatsächlich veränderte sich das Verhalten der Mutter grundlegend. Und als Nori ihr dann offenbarte, dass sie Huda sei, mit der sie die letzten Wochen geschrieben hatte, da stand ihr der Mund offen und dann packte sie ihre Tochter an beiden Armen, hob sie hoch und wirbelte sie herum, als wäre sie ein kleines Mädchen. Und sie sagte zu ihr, oh Nori, es tut mir so leid, wie hässlich ich zu dir war. Ich habe dich angeschrien und beschimpft, dir das Essen an den Kopf geworfen. Ich schäme mich so. Und du hast mir immer mit deiner Liebe geantwortet. Du warst wie Jesus zu mir, wie Jesus. Nori und Nasrin ließen sich bald darauf taufen und machten so fest, dass sie nicht mehr länger dem Islam, sondern Jesus folgen wollten. Eine begeisterte Geschichte, und das ist nur eine von 7 in diesem Buch. Also ich empfehle es sehr, das zu lesen und wirklich auch mal zu sehen, wie Gott in der islamischen Welt wirkt. Das ist wirklich erstaunlich. Und was aber Punkt ist, wenn jemand zu Jesus findet, dann wird er in der Regel verfolgt. So wie Nori als erstes von ihrer Mutter verfolgt wurde, so werden viele verfolgt, viele müssen fliehen. Und wir haben gehört, rund 360 Millionen Christen sind einer hohen bis extremen Verfolgung ausgesetzt. Und sie werden alle auf die eine oder andere Art auf die Probe gestellt. Und sie brauchen deshalb unsere Gebetsunterstützung, damit sie ihren Glauben nicht verlieren. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus. Und die Frage ist, können wir das auch von uns sagen? Interessant ist, was bedeutet Nachfolge? Nachfolge bedeutet unter anderem ganz einfach, dass wir das tun, was Jesus getan hat. Und Jesus hat für seinen Jünger gebetet, der auf die Probe gestellt wurde. Und lasst uns das schlicht und einfach auch tun, Tag für Tag. Lasst uns für unsere verfolgten Geschwister beten, die unter großem Druck und in der Gefahr stehen, ihren Glauben zu verlieren. Und wir dürfen sicher sein, dass unsere verfolgten Geschwister die Auswirkungen von unseren Gebeten spüren, so wie Andrew Brunson in der Türkei, die Frau im Evin-Gefängnis in Teheran oder Batir aus Turkmenistan oder eben auch die Mutter von Nori, die durch die Gebete ihrer Tochter und durch die Liebe, die sie erwiesen hat, auch zu Jesus gefunden hat. Unsere Gebete bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein. Der Bruder Andrew, das ist ja ein Holländer namens Anne van der Bijl, der Gründer von Open Doors, der ist jetzt 94 Jahre alt. Er ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes. Ich denke, viele kennen das Buch, das ist wirklich auch genial, wie Gott ihn geführt hat. Und er hat das Motto von Open Doors geprägt, indem er schon 1955, als er das erste Mal verfolgte Geschwister in Polen besucht hat, hat er sie gefragt, wie können wir euch helfen, was braucht ihr am dringendsten? Und das sind die Fragen, die wir heute noch stellen. Wir arbeiten ja so als Open Doors, dass wir Partner in jedem Land haben, wo Christen verfolgt werden, bis auf Nordkorea. Da ist es leider nicht möglich, aber sonst in jedem Land. Und die sagen uns, was unsere verfolgten Geschwister brauchen. Und wir versuchen dann über unsere Partner, ihnen zu helfen. Wie das aussieht, das seht ihr hier auf der Folie. Ich will auch gar nicht groß was dazu sagen, denn in dem Monatsmagazin, das ihr auf eurem Platz hattet, vielleicht auch schon zu Hause habt, das ist unser Jahresbericht. Und da könnt ihr genau nachlesen, wie die Hilfe im letzten Jahr ausgesehen hat, wie wir das Geld, das uns anvertraut wurde, auch eingesetzt haben. Unsere Vision möchte ich noch erwähnen. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Das heißt, wir möchten sie unterstützen, dass sie da, wo sie sind, bleiben können, dass sie dort versorgt werden, Jesus sein können, das Evangelium dort weitergeben können. Die häufigste Bitte, die an uns herangetragen wird über unsere Partner, ist einfach, betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Ich habe schon erwähnt, dass ich letztes Jahr nach Ägypten reisen durfte und dort viele verfolgte Geschwister besuchen konnte. Wir waren ein Team von 4 Leuten und es hat mich sehr bewegt, dass diese Bitte, die ich jetzt immer so gehört habe von anderen, mal persönlich zu hören. Und wirklich, wir haben sie überall gehört, wo wir hingekommen sind. Bitte betet für uns. Das ist ihnen wirklich das Allerwichtigste. Und deswegen geben wir dieses Magazin heraus mit dem Gebetskalender innen drin. Ich sage immer gern, das ist das Herz unseres Magazins. Da ist für jeden Tag ein Gebetsanliegen, damit es uns ganz leicht gemacht wird, für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Und es ist immer mit einem Land überschrieben, aber es geht auch mal um eine einzelne Person oder eine Gruppe oder auch eine Gemeinde, ein Pastor. Und ich möchte euch das von heute mal vorlesen. Es ist ein spezielles Anliegen aus Pakistan. Bitten wir Jesus um Bewahrung christlicher Frauen und Mädchen, die häufig entführt, zwangsverheiratet und zum Übertritt zum Islam gezwungen werden. Beten wir auch für die Christinnen, die nun in muslimischen Familien leben, dass sie an Jesus festhalten. Jeden Tag werden in Pakistan 2 christliche Mädchen oder jungen Frauen und eine hinduistisches Mädchen oder junge Frau entführt und zwangsverheiratet. Und deswegen auch dann müssen sie zum Islam übertreten. Also es ist ein großes Unrecht. Viele versuchen, sich da einzusetzen, das Unrecht einzudämmen. Es gab auch schon Urteile gegen Männer. Das Problem ist nur, sobald ein Mädchen dort verheiratet ist, und das machen die ja ganz schnell, ist eigentlich keine Chance mehr. Dann ist es vorbei. Genau, es ist eine ganz schwierige Sache. Die Politik will eigentlich was dagegen machen, aber irgendwo schaffen sie es nicht. Und ich möchte jetzt gerade auch beten, denn das ist das, was wir tun können und wir wissen, dass unsere Gebete etwas bewirken. Jesus, wir beten gerade für heute, dass du die christlichen Mädchen und Frauen dort in Pakistan, dass du sie bewahrst, wenn sie unterwegs sind, dass du sie durch deinen Geist einen anderen Weg gehen lässt, wenn sie entführt werden sollen, was auch immer, Vater. Und wir beten, dass es einfach abnimmt, dass es immer weniger werden, dass auch die Politiker, die sich da einsetzen, auch Wege finden, das einzudämmen. Vater, wir flehen dich an, dass du da eingreifst und dass du diesem Unrecht entgegentrittst, Vater. Wir beten auch, dass du mit diesen Mädchen und jungen Frauen bist, die jetzt in muslimischen Familien sind, Jesus, dass sie in ihrem Herzen an dir festhalten können, dass sie sogar in dieser ganz schwierigen Situation Zeugen für dich sein können und dass Männer und Frauen, mit denen sie dort zusammen sind, sich bekehren dürfen zu dir, Jesus. Das wäre so ein Wunder und wir bitten dich darum, dass du das tust. Und wir segnen ganz Pakistan, dass es Erweckung erlebt, dass immer mehr Muslime dort auch zum Glauben an dich kommen dürfen, Jesus. Wir segnen unsere Geschwister dort, dass sie nicht, ja, das, was man ihnen sagt, dass sie Menschen zweiter Klasse sind, dass sie das nicht glauben, sondern dass sie sich ihre Identität in dir, Jesus, bewusst sind und dir treu nachfolgen und Zeugen für dich sind, Jesus. Amen. Ja, wir sehen, diese Anliegen sind einfach, man braucht nicht lange, um für sie zu beten und man kann, es ist eigentlich mehr so die Kunst, dran zu denken, vielleicht den Gebetskalender, die Bibel zu lesen und wenn man in der Bibel liest, dann auch für unsere verfolgten Geschwister zu beten, vielleicht am Küchentisch oder so, bei einer Mahlzeit zu beten. Wer das Magazin noch nicht hat, der kann es bestellen über diese Karte, die ist hinten drauf geheftet, einfach ausfüllen und in die Box am Büchertisch werfen. Dann bekommt ihr das kostenlos jeden Monat zugesandt und könnt anhand von dem Gebetskalender für unsere Geschwister im Gebet eintreten. Und ich weiß, dass schon viele das Magazin haben und ich danke euch ganz herzlich für all eure Gebetsunterstützung. Das ist wirklich toll. Ihr könnt nachlesen. Ihr gehört, wenn ihr das macht, zu 45.600 Christen in Deutschland, die das tun. Das sind die neuesten Zahlen. 45.600 haben das Magazin abonniert und beten hoffentlich täglich. Und ja, vielen Dank für eure Gebete. Danke. Ich bin sicher, dass Gott weltweit so viel tut. Das hat mit unseren Gebeten zu tun. Und wir werden das dem Himmel dann in der Ewigkeit mal sehen, was unsere Gebete wirklich bewirkt haben. Wollen wir auch noch aktiv werden? Und ich möchte ein paar Informationen zu Somalia weitergeben. Das ist ja ein Land, das man oft nicht so gut kennt. Es ist an dritter Stelle auf dem Weltverfolgungsindex mit 92 Punkten. Es ist also auch ein Land mit extremer Verfolgung. Es gibt dort ein paar hundert Christen, die alle ehemalige Muslime sind. Somalia ist auch so ein Land, ähnlich wie Afghanistan, wo es eigentlich keine Kirche oder sowas gibt. Und wir wollen jetzt als erstes ein kurzes Video anschauen, um ein paar Informationen zu bekommen.
Platz 3, Somalia. Alle Christen im Land sind ehemalige Muslime. Sie stehen daher bei Entdeckung ihres Glaubens in der Gefahr, von islamischen Extremisten getötet zu werden. Clanführer, Älteste und Familienmitglieder überwachen jeden Schritt von jedem, den sie verdächtigen, Christ geworden zu sein. Das Land ist in einem schier endlosen Bürgerkrieg gefangen und der Erfolg der Taliban in Afghanistan hat die Moral der islamisch-extremistischen Al-Shabaab deutlich gestärkt.
Ein paar Informationen allgemein zu Somalia. Ist auch eine Bundesrepublik wie Deutschland, hat einen Präsidenten namens Abdullah Farmaccio. Seit einem Jahr ungefähr stehen eigentlich Präsidentenwahlen an, aber er hat sie immer wieder verschoben, vermutlich weil er Angst hat, nicht mehr gewählt zu werden und unbedingt an der Macht bleiben will. Das geschieht ja in solchen Ländern öfters. Und Somalia lässt sich ganz grob gesagt in vier größere Abschnitte einteilen. Somaliland und Puntland im Norden, Zentralsomalia in der Mitte und dann noch Südsomalia im Süden. Und Somaliland hat sich selbst für unabhängig erklärt und strebt die internationale Anerkennung als selbstständiger Staat an. Und während in Somaliland und Puntland relativ stabile Verhältnisse bestehen, gibt es in der Mitte und im Süden immer wieder Übergriffe durch die Al-Shabaab-Milizen. Das heißt übrigens auf Deutsch die Jungs, also ein ganz harmloser Name. Aber seit 15 Jahren ungefähr tobt ein Krieg zwischen der schwachen Zentralregierung und den Extremisten. Al-Shabaab kontrolliert, so grob gesagt, einen Großteil des Hinterlandes in der Mitte und im Süden. Die Regierung, die hält vor allem die Städte, was aber nicht bedeutet, dass es dort sicher wäre. Zum Beispiel in der Hauptstadt Mogadischu kommt es durchschnittlich zu 30 Anschlägen im Monat. Also auch dort ist die Lage sehr desolat. Die somalische Regierung hat die Afrikanische Union um Hilfe gebeten und die haben 22.000 Soldaten aus Burundi, Uganda, Kenia, Äthiopien und Djibouti nach Somalia entsandt, um der Regierung im Kampf gegen Al-Shabaab beizustehen. Am 2. Mai haben Al-Shabaab-Kämpfer eine Militärbasis der Afrikanischen Union angegriffen. Dabei hat ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe den Eingang zur Militärbasis aufgesprengt und anschließend haben schwer bewaffnete Kämpfer die Basis gestürmt. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen. Eine Opferzahl wurde nicht bekannt gegeben. Das als ein Beispiel, wie stark sich die Al-Shabaab fühlen und wie dreist sie im Kampf vorgehen. Deswegen gilt Somalia als insgesamt gesehen als ein gescheiterter Staat. Er gehört nach wie vor zu den ärmsten und schwächsten Nationen der Welt. Seit 3 Jahren ist die Regenzeit ausgefallen. Und so hat sich die humanitäre Lage in Somalia massiv zugespitzt. Heute spricht man davon, dass 8 Millionen Menschen, also jeder zweite Somali, auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen ist und 2,2 Millionen sind vom Hungertod bedroht. Also jeder achte Somali, vor allem natürlich Kinder. Es regnet im Moment. Ich habe gerade noch mal vorgestern nachgeschaut, weil letzte Woche hat es schon geregnet. Der Regen kommt aber sehr spät und er müsste sehr reichlich ausfallen. Also die ganzen nächsten Tage ist Regen vorhergesagt. Wir können einfach beten, dass wirklich Gott gnädig ist, Regen schenkt und somit auch eine Wende kommt in der ganzen Hungersnot. Die Al-Shabaab-Milizen, die vergrößern das Hungerproblem. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit beschäftigt habt, wie ernähren sich die Extremisten? Die arbeiten ja eigentlich nicht groß was. Und in Somalia ist tatsächlich so, dass, als ein Mann hat es erzählt, der hat in einem Dorf gelebt, das von Al-Shabaab so kontrolliert war. Und durch die Türe ist eine Kuh nach der anderen verendet. Und eines Tages ist er geflohen in ein Flüchtlingslager, um dort Nahrung zu bekommen. Und er hat erzählt, er konnte nur nachts fliehen, weil tagsüber kontrollieren Al-Shabaab, die lassen niemand aus dieser Gegend wegziehen und so musste er das nachts machen. Und die Al-Shabaab, die wollen nicht, dass die Leute gehen, denn die müssen sie ernähren. So musste dieser Mann immer wieder mal eine Kuh an Al-Shabaab abgeben, damit die quasi das Fleisch hatten und sich davon ernähren konnten. Also man kann sagen, dass diese Extremisten auch noch die Hungersnot verschlimmern, indem sie nichts tun und sich aushalten lassen von der Bevölkerung. Nur 30% der Kinder besuchen die Schule und von denen nur 40% Mädchen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Somalia ist die weibliche Genitalverstümmelung oder Beschneidung von Mädchen am weitesten verbreitet weltweit. 98% der Frauen sind beschnitten und wir wissen, dass wenn dann so Mädchen zwischen bis zu 15 Jahren in der Regel werden sie beschnitten und das führt zu kräftezehrenden Infektionen und Narben und deswegen können sie oft nicht in die Schule gehen, auch wenn sie sonst vielleicht könnten. Auch sehr frühe Eheschließungen mit 12, 13, 14 Jahren führen zu einem vorzeitigen Schulaustritt von Mädchen. Jetzt zu den Christen im Land. Ihr staunt vielleicht, Christen in Somalia und dann sieht man da die Al-Shabaab-Kämpfer. Das hat damit zu tun, dass es wirklich so ist, dass die wirklich Jagd auf Christen machen und jeden Christen, den sie antreffen, auf der Stelle töten. Das hat damit zu tun, dass sie sich dem Wahhabismus verschrieben haben. Das ist so eine der strengsten Richtungen im sunnitischen Islam. Und sie verdrehen die Scharia. Und in der Scharia steht, wer vom Glauben an Mohammed, an Allah abfällt, der muss mit dem Tod bestraft werden. Und das nehmen sie sehr, sehr ernst. Aber selbst die eigene Familie verfolgt Konvertiten aus dem Islam, verfolgt solche, die zu Jesus gekommen sind. Die wird nämlich eine Hinwendung zu Jesus wird als Verrat gegenüber der Familie und dem Stamm betrachtet. Und so geschieht auch Verfolgung durch die eigene Familie. Wir haben ein kurzes Video, das ich euch zeigen möchte, wo es darum geht.
Ich konnte nirgendwo schlafen. Ich bettelte meine Mutter an, eine Nacht bleiben zu dürfen. Aber sie sagte, ich werde dir nie mehr erlauben, hier zu schlafen. Also kletterte ich auf einen Baum, um dort zu übernachten. Ich war nie ohne Familie gewesen. Das war hart, besonders als Frau. Für einen Mann ist es einfacher, auf der Straße zu überleben. Ich vermisste meine Mutter. Also ging ich zu ihr. aber sie kippte heißes Wasser auf mich. Um damit klarzukommen, betete ich: Nimm die Liebe für meine Familie von meinem Herzen.
Ja, wir können uns das, denke ich, kaum vorstellen, dass man so von der eigenen Familie verstoßen wird, aber das ist in Somalia leider sehr oft der Fall. Es gibt so ein Netzwerk von Christen, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist tatsächlich so. Und es gibt dann welche, die wirklich dann so eine Ayan, wie die Frau heißt, helfen können, zum Beispiel nach Kenia zu fliehen. Es gibt ja in Kenia, die an der Grenze zu Somalia, da leben fast nur Somalier, die geflohen sind, und da sind auch einige Christen drunter. In dem Buch Im Angesicht des Todes, da stammt der erste Bericht aus Somalia, und das erzählt von Assam. Der kam zum Glauben an Jesus, nachdem ihm Jesus viele Male, also nicht nur einmal, dutzendmal, noch öfter, ist er ihm immer wieder im Traum erschienen. Und das hat dazu geführt, dass Assam eines Tages sein Leben Jesus anvertraut hat. Als seine Familie das entdeckt hat, wollten sein Vater und seine Brüder ihn umbringen. Seine Mutter hat ihm zur Flucht verholfen und wurde dafür getötet. Und später schmuggelte er in einem Sarg unter einer Leiche liegend Bibeln nach Somalia. Also ganz speziell. Und er ging auf diesem Weg auch wieder zurück. Und ich zitiere ihn selber: In Särgen konnte man Bibeln zu Christen in Somalia schmuggeln, und Christen, die in Lebensgefahr waren, konnten nach Kenia entkommen, im Sarg. Bis jetzt war kein einziger erwischt worden, aber mehr als einmal hatten in dem Sarg am Bestimmungsort zwei Leichen gelegen. Also wir merken, das ist eine brutale Situation, dass man das auf sich nimmt, in einem Sarg quasi Somalia zu verlassen. Und deswegen braucht Somalia, brauchen unsere Geschwister dort ganz fest unser Gebet. Und ich würde echt sagen, jeder Christ in Somalia ist ein Wunder an sich. Und wir können wirklich beten, dass Gott für sie sorgt, dass Gott dieses Netzwerk schützt. Ich habe ein paar Anliegen formuliert, aber ihr könnt auch gerne sonst für Dinge beten, die jetzt für unsere verfolgten Geschwister in Somalia auf dem Herzen habt. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten und einfach, dass ein paar laut für diese Anliegen beten, für unsere Geschwister in Somalia und für das Land Somalia an sich. Jesus, in dem Licht der Ewigkeit, da zählt es vor allem, dass Menschen dich kennenlernen in Somalia, gerettet werden. Und das bitten wir dich, Vater, so wie der Assam, wie du, Jesus, du bist ihm x-mal im Traum begegnet und er konnte fast nicht mehr anders, als sein Leben dir anvertrauen. Und wir beten, Vater, dass du das weiter tust, dass du auch Al-Shabaab-Kämpfern im Traum begegnest. Vater, dass am liebsten ganze solche Lager umkehren, ihre Waffen vernichten und anfangen, dir nachzufolgen und dein Evangelium weiterzugeben. Vater, ja, schenk Erweckung in Somalia. Wir segnen Somalia, Jesus, dass dort dein Reich sich ausbreitet, mächtig ausbreitet. Vater, lass uns staunen über die Geschichten, die wir in der Zukunft hören von Somalia. Schreib Geschichte in Somalia, Jesus. Du siehst dieses arme Land, dieses gescheiterte Land, wie man sagt. Jesus, ja, komm du da hinein. Komm du hinein und bau du dort mächtig dein Reich. Und schenk uns, dass wir weiter dranbleiben im Gebet von unseren verfolgten Geschwister. Und wirklich auch, ja, schenk uns immer wieder den Glauben, dass unsere Gebete etwas bewirken. Und danke, dass wir in der Ewigkeit das sehen werden, was unsere Gebete bewirkt haben, Jesus. Danke, dass du ein mächtiger und großer Gott bist und dass nicht ein Putin oder ein Kim Jong-un oder ein Xi Jinping oder wie sie alle heißen, diese Welt regieren, sondern du, Jesus, du bist es schlussendlich und du baust dein Reich all diesen Machthabern und Regimen zum Trotz, Jesus. Du bist nicht klein zu kriegen und dein Reich ist nicht klein zu kriegen und dafür danken wir dir, dass wir zu dir und deinem Reich gehören dürfen. Amen. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke fürs Zuhören, Mitgehen, Mitbeten. Gott segne euch, wenn ihr noch Fragen habt. Wir sind gerne noch eine Weile da und stehen Rede und Antwort.